ARD.
Also das Schönste für mich ist, wenn eine Reparatur geglückt ist und die Leute halt einfach super glücklich sind, dass die halt ein Gerät wieder weiter benutzen können.
So Zeug kaufe ich eigentlich überhaupt ungern und wenn es irgend geht, kaufe ich es gebraucht.
Wenn Menschen was verschenken, ist das cool, dass es da einfach so ein Gemeinschaftsgefühl gibt.
Ja, wir haben hier einen Verstärker vor uns. Da ist eine Achse, die nach hinten geht zur Lautsprecherumschaltung. Dann gibt es hinten einen Verbinder zum Schalter. Und der Verbinder ist aus Kunststoff. Und das Gerät ist aus den 70ern. Der Kunststoff ist ganz porös und ist jetzt gebrochen. Und jetzt versuche ich, den Kunststoff zu kleben. Mal gucken, ob es hält, aber der ist schon so alt, vielleicht hält es auch nicht. Da müssen wir uns vielleicht eine andere Lösung ausdenken.
Einmal im Monat nimmt Tobias sich 5 Stunden Zeit, um defekte Dinge zu reparieren. Ehrenamtlich. Er hat Nachrichtentechnik und Informatik studiert und bastelt seit seiner Kindheit gern an Elektrogeräten herum. Jetzt sitzt er an einem kleinen Tisch im Repair-Café. Ihm gegenüber eine Frau mit goldener Brille und grüner Jacke. Sie hat einen Verstärker mitgebracht, den sie braucht, um Schallplatten zu hören. Vor ein paar Tagen gab das Gerät plötzlich seinen Geist auf.
Aber es ist nicht von selber kaputt gegangen. Ich habe es überdreht. Das muss ich dazu sagen. Das ist nicht einfach kaputt gewesen. Ich habe dann gedreht und habe den Widerstand gespürt. Und ich weiß nicht, warum ich noch weiter gedreht habe. Also, man muss auch bei der Wahrheit bleiben.
Ja, das hilft mir auch immer, wenn die Leute bei der Wahrheit bleiben. Wenn ich dann frage, was ist denn damit vorher passiert? Und die sagen, ach gar nichts, es ist einfach so kaputt gegangen. Und man nachher sieht, dass das schon mal jemand aufgemacht hat und dass innen Sachen abgebrochen sind oder so, dann das hilft mir dann immer, wenn Leute dann ehrlich sind, dann das besser zu diagnostizieren, den Fehler.
Außer Tobias sind heute noch 10 andere ehrenamtliche Reparierer da. Das gesamte Team besteht aus etwa 20 Personen. Männer jeden Alters, die sich um die Elektrogeräte kümmern und eine Frau, die ihre Nähmaschine mitbringt und Textilien repariert. 2 junge Frauen organisieren den Ablauf. Das Repair-Café ist immer gut besucht. Die Menschen aus der Nachbarschaft bringen vor allem defekte Elektrogeräte mit. Staubsauger, Nähmaschinen, Stereoanlagen, Reiskocher. Viele melden sich vorher an, sodass die Reparierer wissen, was auf sie zukommt. Tobias recherchiert manchmal im Internet, wie die Geräte von innen aussehen und wo das Problem liegen könnte.
Früher war das so, wenn man ein Fernsehgerät gekauft hat, war das in Deutschland üblich. Das hat der Kunde nicht gesehen. Aber wenn man hinten 4 Schrauben aufgemacht hat, hat die Rückwand rausgenommen, war hinten in der Rückwand der komplette Schallplan drin und Dokumentation, wie man das Gerät durchmisst, wie man Fehler findet und das reparieren kann. Das gibt's heute eigentlich nicht mehr.
Was das Reparieren schwierig macht. Auch für Menschen, die sich mit Technik auskennen. Hinzu kommt, es gibt kaum noch Ersatzteile für ältere Geräte zu kaufen. Im Repair-Café wird deshalb oft improvisiert. Außerdem helfen sich die Reparierer gegenseitig.
Ab und zu schreiben wir uns halt auch E-Mails zum Austauschen oder treffen uns zum Essen. Also alle gemeinsam. Es gibt zum Beispiel ein Weihnachtsessen. Das ist dann sehr schön. Und ich weiß auch, wer welche Spezialität hat oder wer sich besonders gut mit einer Kategorie von Geräten auskennt. Und wenn ich dann ein Problem habe und habe das Gerät gerade vor mir, dann frage ich auch einfach mal quer rüber, ob da jemand eine Idee hat oder gleich mal kurz vorbeikommen kann. Habt ihr es hinbekommen?
Noch nicht.
Dann mach mal Kontaktspray vorne in alle Schalter.
Wir befinden uns in einer Übergangszeit, das wissen wir alle. Der Klimawandel wirkt sich jetzt schon aus und wird unser Leben weiter verändern. Die Frage ist nur, in welchem Ausmaß und wie man die schlimmsten Folgen noch abmildern kann. Methoden, Ressourcen zu sparen, gibt es viele und sie sind allgemein bekannt. Weniger fliegen, weniger Autofahren, weniger Fleisch essen. Verpackungsmüll vermeiden. Dinge nicht neu kaufen, sondern gebraucht oder sie aus vorhandenen Materialien selber machen. Gebrauchsgüter pflegen und so lange wie möglich verwenden. Wenn man sie nicht mehr haben möchte, weitergeben. Wenn sie kaputt sind, reparieren.
Also manche sagen sogar, wir sind ein Homo Reparans. Wir würden gar nicht durch den Alltag kommen, wenn wir nicht ständig irgendwas reparieren würden.
Melanie Jäger-Erben ist Professorin für Technik- und Umweltsoziologie. Zusammen mit der Transformationsforscherin Sabine Hilscher hat sie untersucht, welche Rolle das Reparieren und Selbermachen im Alltag der Menschen spielt. Etwa 30 Frauen und Männer stellen sich als Bürgerforscherinnen und Forscher für das Projekt zur Verfügung. Ihre Aufgabe war, sich ein paar Wochen lang selbst zu beobachten und aufzuschreiben, wie sie mit Dingen umgehen. Welcher der älteste Gegenstand bei Ihnen zu Hause ist, den Sie noch benutzen? Welchen Sie selbst hergestellt haben? Was Sie repariert haben und was noch repariert werden muss?
Da habe ich auch gemerkt, wir sind nicht die eiskalten KonsumentInnen, als die wir oft auch in den Medien beschrieben werden, sondern da steckt auch ganz viel Bedeutung drin. Also es gibt Dinge, die mit riesigem Einsatz immer wieder saniert, erhalten werden, die den Menschen ganz viel bedeuten. Aber auch die Dinge, die wir ständig vergessen, die halt im Keller oder Abstellkammer stehen, die rufen auch Emotionen hervor. So eine Art schlechtes Gewissen vielleicht, ein Unbehagen. Ja, sowas wie Vernachlässigungsgefühle, ja, da habe ich mich um etwas nicht mehr gekümmert, was eigentlich mal für mich gekauft oder das ich mir selbst gekauft habe. Ja, also das fand ich auch überraschend, dass eben diese Emotionalität dabei war.
Melanie Jäger-Erben und Sabine Hilscher nahmen in ihrer Studie auch Repair-Cafés in den Blick. Die Forscherinnen wollten herausfinden, wieso diese Initiativen seit einigen Jahren wie Pilze aus dem Boden schießen, was die Menschen dort suchen und was sie dort finden und was die Reparierenden dazu bewegt, ihr Wissen, ihr Können und ihre Zeit zu verschenken. Wie zum Beispiel Tobias.
Ich würde schon sagen, dass ich mit meiner Zeit so ein bisschen dazu beitragen kann, Ressourcen zu schonen. Ist mit ein Grund, aber der Hauptgrund ist eher so die Freude der Leute, die dann nachher eigentlich froh sind, dass sie ein Gerät nochmal weiter benutzen können. Auch wenn es jetzt nur ein Plastikwecker ist, den die mal irgendwo auf dem Flohmarkt gefunden haben, der aber vielleicht ganz schön aussieht und den halt einfach wieder weiter benutzen können. Das ist eigentlich so das Schönste für mich.
Diese Haltung ist unter den Reparierenden weit verbreitet, sagt Melanie Jäger-Erben. Das heißt, sie reparieren besonders gerne dann, wenn der Gegenstand dem Besitzer oder der Besitzerin wirklich am Herzen liegt.
Was eigentlich sozusagen der positive Motivator war, war dieses, ich kümmere mich um etwas. Und sich kümmern heißt ja nicht, ich weiß, was du brauchst und das mache ich jetzt, sondern sich kümmern heißt ja eigentlich, ich finde mal raus, was du brauchst. Und das sind Gegenstände genauso wie Menschen. Also es gibt immer wieder so Momente, an denen ich als Reparateurin mich am Gegenüber orientieren muss und auf dessen Bedürfnis, auf dessen Beschaffenheit, auf dessen Eigenschaften eingehen muss. Und das ist Care. Also das ist letztlich das, was im Prozess von Care, von Fürsorge passiert. Immer wieder die Bedürfnisse wahrnehmen, immer wieder das Gegenüber so wahrnehmen, wie es ist und mich daran anpassen.
Das ist ein Joystick. Oder eine Playstation. Der Zusammenbau gestaltet sich sehr schwierig hier. Weil es so fummelig ist. Fummelig, alles fummelig.
Wenn ich einen Toaster hätte und der wäre kaputt, ich glaube, ich würde den erstmal reparieren lassen. Oder ich würde auf nebenan.de, würde ich fragen, ob sich damit jemand auskennt und mir gegebenenfalls unter die Arme greifen kann. Das wäre vielleicht auch ein Weg. Weil es stecken ja in jedem so viele Talente und dann melden sich vielleicht ein, zwei Menschen. Das ist so die absolute Leidenschaft oder so das Hobby. Und ja, ich glaube, da kommt man schon ganz gut immer zusammen.
Tom ist Erzieher in Ausbildung und eifriger Nutzer der Nachbarschaftsplattform nebenan.de. Auch hier ist es möglich, Fürsorge zu zeigen, für Dinge und für Menschen. Tom loggt sich regelmäßig ein, um zu erfahren, was die Menschen in seinem Stadtviertel umtreibt. Ob sie Hilfe brauchen, um ein Möbelstück zu transportieren, sich eine Bohrmaschine ausleihen möchten, ihren Schlüssel verloren haben oder eine Wohnung suchen. Besonders häufig nutzt er die Rubrik Verschenken. Neulich fiel ihm auf, dass er immer dieselbe Sorte Tee trinkt und die anderen nur in seinem Schrank herumstehen. Also hat er sie über die Plattform weitergegeben. Er selbst meldet sich oft, wenn jemand Kosmetik loswerden möchte, weil er gerne neue Produkte ausprobiert. Als er wegen Corona in Quarantäne war, las er auf nebenan.de, dass eine Frau Kerzen verschenken wollte. Tom schickte ihr eine Nachricht. Er würde es sich sehr gerne bei Kerzenlicht gemütlich machen, könne die Kerzen aber nicht abholen.
Und dann schrieb sie unmittelbar, ach, sag mir einfach, wo du wohnst und ich leg das dir vor die Tür. So. Und dann war das auch so und das war einfach toll. Also das war einfach ein schönes Gefühl. So. Dass man sich in der Großstadt auch gegenseitig so Gefallen tun kann. Und ich finde, das macht das Leben ja auch irgendwie so wertvoll und so. Das macht's aus. Und da habe ich mich doch sehr drüber gefreut.
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Salatschleuder. Gerne gebraucht. Bevor ich eine neue im Laden kaufe, wollte ich hier anfragen, ob eventuell jemand eine loswerden möchte.
Ich habe den Klassiker von Moulinex. Seit 15 Jahren nicht benutzt und luftdicht aufbewahrt. Bitte um Angebot. Sofort abholbar.
Hallo Hans, ich würde deine für 10 Euro nehmen und Julia meine weiße von Ikea schenken. Wie auf dem Foto.
Super, da bin ich dabei.
Das Resultat der nachbarschaftlichen Tauschaktion? Niemand kauft eine neue Salatschleuder und niemand wirft eine gut erhaltene in den Müll. Ein schönes Beispiel für klimafreundliche Kreislaufwirtschaft, könnte man sagen. Und da alle Beteiligten nah beieinander wohnen, müssen auch keine Pakete verschickt werden, sondern man geht kurz bei der anderen Person vorbei und hält womöglich noch einen kleinen Plausch. Allerdings müssen 3 Menschen zunächst einen Termin vereinbaren und sich treffen. Das kostet Zeit. Der Erzieher Tom nimmt das gerne in Kauf.
Also mit ein bisschen Aufwand ist es verbunden, aber ich finde, dass für die Nachhaltigkeit ist dann der Aufwand auf jeden Fall gerechtfertigt und das kann man auch gut und einfach umsetzen. Und wenn man das so ein bisschen verinnerlicht, dann macht das auch Spaß und kann eher erfüllen.
Beim Thema Nachhaltigkeit gibt es eine starke Polarisierung. Viele Menschen bemühen sich in ihrem Alltag, möglichst wenig Ressourcen zu verbrauchen. Und wenn sie ihren Urlaub planen, überlegen sie, ob sie ohne Flugzeug und Auto auskommen können. Andere haben keine Lust, zugunsten der Umwelt auf irgendetwas zu verzichten. Sie befürchten, dass alles unbequemer und teurer wird. Und sie möchten nicht ständig ein schlechtes Gewissen haben, weil ihr CO2-Fußabdruck zu groß ist. Um die Menschen zu entlasten, wurde das Konzept des ökologischen Handabdrucks entwickelt. Hier liegt der Fokus nicht auf dem Negativen, also den Klimasünden, die wir begehen. Der ökologische Handabdruck will eher zum Positiven motivieren. Das heißt, die Menschen sollen mehr Gutes fürs Klima tun und damit, ganz wichtig, andere mitziehen. Dabei zählt jede kleine Aktion. Zum Beispiel, ich setze mich dafür ein, dass das nächste Ausflugsziel meiner Wandergruppe mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist. Oder ich zeige meinem Freundeskreis, wie man Wollsocken stopft. Oder ich gründe eine Kochgruppe in meiner Nachbarschaft, die nur saisonales Gemüse aus der Region verarbeitet. Oder auch, ich ermuntere mein Umfeld, Dinge nicht sofort wegzuwerfen, wenn sie kaputt sind.
Wir hatten mal eine super Küchenmaschine und die ging aus irgendwelchen Gründen nicht mehr. Und ich wollte nicht einsehen, dass die nicht mehr funktioniert. Da habe ich ein Video gefunden, wo jemand Russischsprachiges genau diese Maschine auseinandernimmt. Und dann konnte man genau gucken und dann wieder zusammensetzt. Und das habe ich auch gemacht, aber ich habe es leider nicht geschafft.
Dorit ist freiberufliche Historikerin und Mutter von 4 Söhnen. Ihre Familie bemüht sich schon lange, nachhaltig zu leben und Dinge möglichst lange zu nutzen. Die Söhne haben zum Beispiel gelernt, die Akkus ihrer Handys selbst auszutauschen. Die Eltern haben eine Waschmaschine 2-mal repariert und sie erst beim 3. Schaden entsorgt, weil die Elektronik versagte. Kleidung kauft Dorit am liebsten im Second-Hand-Laden.
Also ich mag es überhaupt nicht, neue Klamotten zu kaufen. Ich hasse es, regelrecht in so Geschäfte zu gehen und aus neuen Klamotten was auszusuchen. Einerseits gefallen mir die neuen Sachen nicht und andererseits denke ich, wenn es tausendfache Sachen schon gibt, die aber Leute wegwerfen sozusagen, dann kann ich doch bei denen schauen. Also dann muss ich nichts Neues in dem Sinne haben.
Doch trotz allen Bemühens, an vielen Stellen tun sich Grenzen auf und man scheitert an den Konsumstrukturen. Viele Menschen, so wie Dorit, verspüren ein großes Unbehagen an unserer Wegwerfkultur. Trotzdem tragen sie selbst dazu bei, aber ohne es zu wollen. Ein Grund ist die sogenannte geplante Obsoleszenz. Das heißt, Hersteller konstruieren Geräte so, dass ihre Lebensdauer von vornherein begrenzt ist. Oft halten sie nur wenig länger als die Garantiezeit und landen dann im Elektroschrott. Ein anderes heikles Thema sind Lebensmittel, findet Dorit.
Wenn ich kochen möchte für meine Familie und dann einen Riesenbeutel Verpackungsmüll habe, dann weiß ich nicht, wie ich das hätte sonst machen sollen. Und das finde ich schon krass. Das finde ich richtig krass, was hier an Müll anfällt. Auch an Verpackungsmüll vor allen Dingen. Und vielleicht kann man das schlechtes Gewissen nennen, aber das ist ja so alternativlos. Und dann hilft es auch nicht, wenn ich schlechtes Gewissen habe, würde ich sagen. Weil ich eben im Moment auch nicht weiß, wie ich das ändern soll.
Man muss nur einmal durch einen Supermarkt laufen, um den realen Irrsinn zu sehen. In Folie eingeschweißte Salatgurken, Kekse in doppelter und dreifacher Verpackung, ein kleines Schnitzel in einem riesigen Plastikbehälter. Da kommen Ohnmachtsgefühle und viele Fragen auf. Warum soll ich mein eigenes Gemüsenetz mit in den Laden nehmen, wenn ich damit nur einen Hauch von Plastikbeutel einspare? Warum soll ich meinen Müll trennen, wo das meiste am Ende doch wieder verbrannt und nicht recycelt wird? Warum soll ich durch den Regen zur Arbeit radeln, wenn die Kolleginnen bequem im Dienstwagen anrollen? Und warum soll ich meinen Wasserkocher ins Repair-Café tragen, wenn ich für ein paar Euro einen niegelnagelneuen bekomme? Die Umweltsoziologin Melanie Jäger-Erben sagt, im Repair-Café geht es nicht nur um Dinge und Fürsorge, es geht auch um Politik.
Orte wie Repair-Cafés machen ganz viele Deutungs- und Sinnangebote. Ne? Und ein Sinnangebot ist eben auch, du kannst dich hier wehren. Also du bist nicht Opfer der Strukturen oder nicht nur. Ja? Du bist nicht nur passiv dem ausgeliefert, wie unsere modernen Produktions- und Konsumsysteme im Kapitalismus funktionieren, sondern du kannst selbst auch was tun und du kannst es auch anders machen. Und da steckt dann wieder so eine Art Selbstermächtigungsgefühl drin. Also wir sind ja eigentlich gewohnt in unserer Konsumgesellschaft, dass wir immer nur passiv konsumieren sollen. Also irgendwer macht uns da ein tolles Angebot und wir nutzen das. Ja? Wir verlassen uns sehr stark auf Dienstleistungen. Wir kennen uns aber mit den Dingen, die wir da bekommen, oft gar nicht mehr aus.
Wir versuchen, einen Deckenfluter zu reparieren. Zuerst war der Fuß instabil, das hat der Lothar schon hingekriegt. Und jetzt macht leider der Einschalter ein Problem.
Im Repair-Café nehmen Menschen die Dinge selbst in die Hand. Sie werden auseinandergeschraubt, auf den Kopf gestellt, gedreht, gewendet, geklebt, gelötet. Eine Reparatur dauert oft 1 bis 2 Stunden. Die Ehrenamtlichen nehmen sich diese Zeit. Die Umweltsoziologin Melanie Jäger-Erben hat festgestellt, das gesellschaftliche Credo, Zeit ist Geld, interessiert die Reparierer nicht.
Die sagen, nö, wir haben eine andere Währung. Unsere Währung ist Hilfe, unsere Währung ist Kompetenz, unsere Währung ist soziales Kapital und nicht monetäres Kapital. Das heißt also, da findet auch ein Widerstand statt gegen so wirtschaftliche Strukturen, die uns total darauf trimmen, immer nur auf den Preis zu achten, ja, oder auf das Geld zu achten. Und die sagen eben, das ist jetzt hier nicht wichtig. Wir machen das trotzdem, wir kümmern uns drum, weil uns ist das Kümmern wichtig. Uns ist die Hilfe wichtig, uns ist die soziale Interaktion und die Fürsorge füreinander wichtig. Und das, finde ich, sind doch so versteckte politische Prozesse, die auch ganz wichtig sind, glaube ich, um langfristig auch mal irgendwann mit einem anderen Wirtschaftssystem zu enden, was vielleicht stärker auch andere Werte, nicht nur monetäre Werte, einbezieht.
Hinzu kommt, in Repair-Cafés engagieren sich auffallend viele Männer. Nach bisherigem Verständnis wird Care-Arbeit jedoch zum größten Teil von Frauen geleistet. Melanie Jäger-Erben plädiert dafür, hier genauer hinzuschauen.
Und da eben diese Care-Debatte auszuweiten auf diese Räume und eben zu sagen, das sind doch Räume, in denen Männer, ja, wenn die sozusagen da helfen und reparieren, auch Care-Arbeit leisten. Und das auch wahrzunehmen, dass das ein Weg sein kann für Menschen, die jetzt vielleicht eher handwerkliches als ein soziales Verständnis haben, aber trotzdem eben Care-Arbeit zu leisten.
Menschen fragt, was sie glücklich macht, sagen viele als erstes die Gemeinschaft mit anderen. Das hat die Glücksforschung ergeben. Die Umweltpsychologie betont ebenfalls die Bedeutung des Gemeinsamen. Die Forschenden sagen, beim Thema Klimawandel muss die kollektive Wirksamkeitserwartung gesteigert werden. Das heißt, als Gruppe können wir durchaus etwas bewirken und wir müssen auf unsere gemeinsame Kraft vertrauen. Und wenn genügend Menschen sich für Veränderungen stark machen, kippt irgendwann die allgemeine Stimmung. Dann wird das Unvorstellbare Realität. Ein Beispiel ist die Repair-Bewegung, die nach jahrelangem Druck ein erstes Etappenziel erreicht hat. Ein gesetzlich festgelegtes Recht auf Reparatur. Das könnte auch zu einer Stärkung der Repair-Cafés führen.
Ah. Darf ich mal kurz?
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Ein Teil haben wir übrig, aber das hätte uns so gestört hier. Mhm. Aber wir machen noch eine Schönheitsergänzung. Vorsicht bitte, ich muss die Lampe ablegen. So, das war's.
Eine weitere Erkenntnis aus der Forschung: Information führt nicht zur Verhaltensänderung. Ins Handeln kommen viele Menschen erst dann, wenn sie sich anstecken lassen. Von der Überzeugung und der Begeisterung anderer. Wenn ich also höre, dass meine Freundin ihren kaputten Reiskocher ins Repair-Café trägt, versuche ich das mit meinem Drucker vielleicht auch. Oder ich beobachte, dass meine Nachbarinnen auf nebenan.de posten und fange selbst an, Dinge zu verschenken oder ihnen Gebrauchtes für kleines Geld abzukaufen.
Ich habe bei nebenan.de inseriert, dass ich Papier, so Bastelpapier, übrig habe. Und als ich damit fertig war, klingelt es an meiner Wohnungstür. Und da steht der Nachbar von oben vor der Tür und sagt, er hätte das gerade gesehen und er könnte das sehr gut gebrauchen, weil er irgendwo arbeitet, in der Schule oder so, wo die damit was anfangen können. Dann habe ich dem das ganze Zeug in die Hand gedrückt und wieder gelöscht. Das fand ich sehr lustig.
Einfacher wäre es gewesen, die Papierreste in den Müll zu werfen. Doch Dorit machte sich die Mühe, einen Abnehmer dafür zu suchen. Sie fotografierte die Schnipsel, schrieb einen Text für die Annonce und war bereit, sich zur Übergabe mit jemandem zu treffen. Eine solche Wertschätzung für Dinge und Materialien wirkt heute fast antiquiert, ist bei vielen Menschen aber durchaus vorhanden. Kein Wunder, wenn man in die Geschichte der Menschheit zurückblickt. Im Überfluss leben wir in Deutschland erst seit einigen Jahrzehnten, der Westen früher als der Osten. Doch die längste Zeit in der Geschichte war es überlebensnotwendig, sparsam mit Ressourcen umzugehen und sich gegenseitig auszuhelfen. Und diese Erfahrung prägt uns bis heute. Das berichten auch der Reparierer Tobias und der Erzieher Tom.
Ich komme eigentlich vom Land, eigentlich komme ich vom Bauernhof, da ist sehr viel Platz. Und es gibt halt immer irgendwelche alten Geräte oder Maschinen, die in der Ecke stehen, nur damit man später Ersatzteile hat für eine neue Maschine. Oder weil man sagt, naja, der Nachbar hat das ja auch. Wenn das dem Nachbarn kaputt geht, vielleicht kann er von mir ein Ersatzteil bekommen.
Ich hatte früher zu meinen Großeltern viel Kontakt, als ich noch im Dorf gewohnt habe. Und das steckt so noch in den Köpfen drin, dass da möglichst wenig Ressourcen irgendwie verschwendet werden, was dazu führt, dass meine Großmutter bis heute noch das Spülwasser irgendwie aufsammelt in einem großen Gefäß, in einer Wanne, um damit Pflanzen zu gießen zum Beispiel. Und da bin ich schon froh, dass ich das irgendwie noch mitbekommen habe und heute so bewusst leben kann.
Dass diese Haltung nicht von vorgestern ist, sondern im Gegenteil sehr zukunftsorientiert, sickert allmählich ins Bewusstsein der Menschen. Und womöglich wirkt sie ansteckend und zieht noch weitere Kreise. Die Anzeichen sind vielversprechend. In Großstädten eröffnen immer mehr Second-Hand-Läden oder Geschäfte, die Kleidung vermieten. In Upcycling-Initiativen werden Möbelstücke umgebaut oder Kleidung aus ausrangierten Stoffen genäht. Gebrauchte Bücher kann man im Internet kaufen oder verkaufen. Und die begleitenden E-Mails vermitteln einem das Gefühl, die Welt ein bisschen besser zu machen.
Vielen Dank für deinen Verkauf. Wir können es kaum erwarten, deinen Produkten bei Rebuy ein zweites Leben zu schenken. Schick dein Paket am besten heute noch los, um dir unser Angebot zu sichern.
Tobias hat den Verstärker aus den 70er Jahren inzwischen repariert. Nicht wie geplant mit Klebstoff, sondern mit Hilfe einer Lüsterklemme. Die Besitzerin packt das Gerät wieder ein. Mit einem Strahlen im Gesicht.
Es ist einfach toll, dass die sich so viel Mühe geben und das machen. Einfach so ehrenamtlich, das ist schon was Tolles, dass es so Menschen gibt.
Jetzt kreuze ich hier an auf dem Reparaturbeleg Reparatur gelungen. Und wie lange hat es gedauert? Ungefähr 1 bis 2 Stunden. Noch mein Name drunter. Und das ist halt immer das Schönste, wenn eine Reparatur gelungen ist. Das geht ja auch.